Also wenn man mit Brille und Maske und Mikrofon hantieren muss, kommt da manchmal was durcheinander. Das passiert. Ja, herzlichen Dank für das Willkommen hier. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Ich finde, es ist auch ganz interessant, auch gut, dass wir einen gewissen Austausch haben, den nicht alle so bemerken. Letztens war beispielsweise Thomas Becker bei uns in der Gemeinde zum Predigen in Radevormwald-Grafich. Heute bin ich hier. So muss es sein. Das ist wunderbar. Liebe Geschwister, es ist ja ein zeitspannender Berufungsprozess bei euch heute und auch kommend. Ihr nähert euch auch einer Berufung in die Gemeindeleitung und ich bin gebeten worden, etwas dazu zu sagen. Ich selbst bin im letzten November in meiner Gemeinde erneut wieder berufen worden für 4 Jahre in die Gemeindeleitung. Insgesamt bin ich schon lange dabei in Gemeindeleitung als Pastor früher. Und als Ältester habe da viele Erfahrungen sammeln können und doch bin ich immer wieder neu herausgefordert, zu überlegen und zu fragen, was bedeutet das eigentlich? Welche Voraussetzungen gibt es für den Dienst der Ältesten? Welche Qualifikationen, Gaben und Fähigkeiten, Aufgaben im Zusammenspiel der Gemeindeleitung und mit der ganzen Gemeinde? Ich will damit sagen, das ist ein ganz umfangreiches Thema, das in einer Predigt auch nicht voll ausgeschöpft werden kann. Paulus hat an Timotheus geschrieben in 1. Timotheus 3, das ist gewisslich wahr, wenn jemand ein Bischofsamt erstrebt, begehrt er eine hohe Aufgabe. So hat Luther übersetzt. Ich habe mal übergeschaut, wo gibt es andere Übersetzungen. In der neuen Genfer Übersetzung steht, es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Ist das so? Eine große und ehrenvolle Aufgabe? Und man strebt danach? Man vielleicht. Und andere würden lieber nicht gebeten, vermute ich. Denn die Ehre ist immer auch verbunden mit Herausforderungen, manchmal anstrengend und schwierig. Kann sein, dass sich jemand in der Gemeindeleitung manchmal so vorkommt wie der Ruderer hier auf dem Bild, ne? Viele Steuerleute und einer muss die Muskeln anstrengen. Aber auch erstrebenswert, seine Gaben einbringen können, mitgestalten können, erfreuliche Erfahrungen machen, spüren, Gott ist am Werk und er gebraucht mich auch dabei. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ja, auch in dieser Aufgabe eine wertvolle, eine wichtige Aufgabe. Es geht nicht allein um unsere Stimmung, die mal so ist, sondern es geht um Berufung und Beauftragung durch den Herrn der Gemeinde. Da ist zu prüfen, was er will und dem dann auch standzuhalten. Für heute habe ich formuliert, wir stellen Fragen. Wir fragen unter anderem nach der Qualifikation und nach den Aufgaben der Ältesten. Zunächst ein wenig zu den Begriffen rund um die Führung einer Gemeinde. Diese Begriffe sind im Neuen Testament ja sehr vielfältig. Eine zentrale Bezeichnung ist die Ältesten, griechisch die Presbyter. In 1. Petrus 5, Vers 1 heißt es: Eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie Sie und ein Zeuge der Leiden Christi, und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird, sagt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes. Älteste gab und gibt es schon im Judentum, nicht unbedingt altersmäßig die Ältesten, aber gestandene Männer, damals Männer, die als Leiter anerkannt waren. Daneben, neben den Presbytern, gibt es aus dem griechisch-hellenistischen Hintergrund die Episkopen, das wird meist als Aufseher oder Bischöfe übersetzt. Im Neuen Testament sehen wir aber, dass da eigentlich kein Unterschied gemacht wird. Sie haben alle die gleiche Aufgabe. Da gibt es noch nicht im Neuen Testament diese Hierarchie, die wir später aus der katholischen Kirche kennen. Es geht um diejenigen, die Gemeinde leiten. Die sollen das tun, wie Hirten eine Herde leiten. Also führen, versorgen, stützen und schützen. Manchmal werden einzelne Personen genannt, die Gemeinde leiten, häufiger aber ein Team miteinander, mehrere. Und in der zweiten Reihe werden Führungskräfte werden öfter Diakone erwähnt, die offenbar für spezielle Bereiche, etwa der sozialen Versorgung oder Organisation, zuständig waren. Aber auf das Verhältnis möchte ich heute nicht eingehen. Es gibt einige wichtige Bibelstellen, die sich mit den von Gott begabten Leitern und Anführern befassen. Von Gott begabt erstmal, charismatisch, also auch durch Gottes Geist gegeben und von ihm berufen. Es geht nicht in erster Linie um menschliche Qualifikationen, sondern um das, was Gott gibt und wie er beauftragt. Einen wichtigen Abschnitt finden wir dazu in Epheser 4, 11 bis 13, haben wir vorhin gehört. Und das kennt ihr vielleicht auch aus der Bibellese von gestern, war gerade zufällig da. Vers 7 vorweg. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und dann, und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. Paulus spricht also von einer ganzen Handvoll von Führungskräften, unterschiedlicher, die gemäß der von Gott geschenkten Gaben leiten. Apostel sind etwa visionäre Gemeindegründer, wie Paulus einer war. Propheten haben Worte Gottes zur Lage. Evangelisten wirken vor allem bei der Gewinnung von Menschen für Christus, wie etwa Philippus dem Äthiopier begegnet. Und Hirten und Lehrer leiten die Gemeinde mehr nach innen, um sie geistlich wachsen zu lassen und zu führen. Diese genannten Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer sollen nicht alles allein machen. Sie sind keine Alleinunterhalter im Gesamtsystem der Gemeinde Jesu. Also nicht wie auf dem Bild. Sie sollen alle Gläubigen instand setzen, ihren Dienst zu tun. Das Wort, das da steht, das wurde damals auch zum Reparieren von Fischernetzen gebraucht. Zusammenknüpfen, ein Netz bilden, damit alle Gläubigen weitere Menschen gewinnen und zur Ehre Gottes leben. Das nennt Paulus die zentrale Aufgabe der Anführer in ihrer Unterschiedlichkeit. Mit ihren Gaben dienen und befähigen. Gemeinde als ein Netzwerk instand setzen, damit etwas passiert zur Ehre Gottes. Einen zweiten Abschnitt zu dem Thema möchte ich anführen, und das ist 1. Korinther 12, die Verse 28 bis 31. Paulus schreibt: So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, dritten als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sondern die Gabe, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten. In Klammern, da steht das Wort, das wir heute als Kybernetik kennen. Damals bezeichnet das Wort Kybernetiker den Steuermann eines Schiffes. Paulus schreibt weiter: Endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Das ist eine andere Aufzählung wichtiger geistlicher Dienste aus einer sehr charismatischen Gemeinde, der in Korinth. Nicht alle genannten sind die ausdrücklichen Leiter, aber alle tragen zur Führung und zur Gestaltung der Gemeinde bei. Die Frage ist ja, was fangen wir heute überhaupt damit an? Es fällt uns vermutlich schwer, in den verschiedenen Aufzählungen die genannten Gaben und Dienste auf unsere Situation zu übertragen und bei uns eins zu eins zu entdecken. Wer genau ist jetzt der Apostel? Wer der Evangelist und wer da der für Machttaten Begabte? Manche finden wir bei uns wieder, andere weniger oder gar nicht. Zum Beispiel das Berufsbild des Pastors, wie wir es heute kennen in unseren Gemeinden, passt irgendwie gar nicht in dieses Schema hinein, das dort mit diesen Gaben und Aufgaben genannt sind. Am liebsten würden wir ihm ja alles zuschustern, oder? Schließlich wird er dafür bezahlt. Also muss er das alles abdecken. Hoffentlich nicht, denn das kann er nicht. Das überfordert ihn. Aufgaben und Bezeichnungen überschneiden sich hier und da. Auch bei den Beschreibungen des Paulus gibt es ja unterschiedliche Akzente. In Ephesus so, in Korinth so. Es gibt nicht überall in den Gemeinden den gleichen Fächer von Gaben und Aufgaben. Wir müssen also in unseren Gemeinden schauen, was an Gaben und Diensten geschenkt ist und auch, was wir brauchen. Interessant ist, was Paulus treibt. Er schreibt, strebt nach den höheren Gnadengaben. Welche sind das eigentlich? Das sagt er überhaupt nicht. Dieses Streben verstehe ich übrigens nicht nur individuell, dass man für sich selber nach besonderen Gaben strebt oder dafür betet, sondern dass man als Gemeinde miteinander dann nach Ausschau hält und betet, dass der Herr die Gaben gibt, die jeweils gebraucht werden. Hier bei euch in Schwelm, das, was ihr braucht jetzt. Wie ist das mit den Qualifikationen? Wie sollte jemand sein, der in den Ältestendienst berufen wird? An dieser Stelle möchte ich einschieben, dass aus unserer heutigen Sicht Frauen wie Männer begabt sind und berufen werden können. Ich kann nicht detailliert jetzt darauf eingehen, aber Ansätze dazu sind schon im Neuen Testament klar vorhanden. Wo heute in einem Team geleitet wird, dürfen und sollen unterschiedliche Begabungen und auch die gegenseitige Ergänzung von Männern und Frauen zum Tragen kommen. Wer wird, zunächst von den Gaben her betrachtet, gebraucht? Paulus nennt ja im Kern in Epheser 4 die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Daraus kann man ableiten, gut wäre es, wir hätten Menschen, die den Blick nach vorne und nach außen haben, die Visionen für die Gemeindeentwicklung haben, die Neues anpacken, so wie die Apostel. Wichtig wäre es, daneben Menschen zu haben, deren Herz für Mission und Evangelisation schlägt und die es dazu drängt, Menschen für Christus zu gewinnen. Wertvoll sind Menschen, die Situationen durchschauen und wie Propheten ein Wort von Gott zur Lage haben, das Orientierung gibt. Nötig sind Menschen, die das Ganze der Gemeinde im Blick haben und steuern können, die mit Strukturen umgehen können und auch seelsorglich mit dem Anvertrauten umgehen. Und es braucht Lehrer, also Menschen, die Gottes Wort auslegen und vermitteln können. Das ist ja so eine ganze Palette geistlicher Begabungen. Wir können danach Ausschau halten und dafür beten, dass solche Begabungen sich zeigen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Messlatte nicht so hoch hängen und erwarten, jemand müsse doch bitte initiativ wie Paulus sein und ein Evangelist wie Billy Graham und ein Lehrer wie Gerhard Hörster. Ihr könnt auch andere Namen dafür einsetzen. Und das vereint in einer zu berufenen Person. Hoffentlich in dem Pastor? Nein, so geht das ja nicht. Das wäre eine Überforderung. Im Team muss nicht jeder alles können. Welche Gaben zeigen sich hier? Vielleicht nur ansatzweise, bei dem einen oder bei der anderen. Gaben können aber weiterentwickelt werden. So wie nicht jeder, der musikalisch begabt ist, ein toller Instrumentalist oder Chorleiter ist. Alle Gaben sind ausbaufähig. Auch die des Leitens und Führens. Strebt nach den höheren Gaben, schreibt Paulus. Welche sind besonders wichtig? Paulus führt das ja nicht näher aus, aber man kann auf die eigene Situation bezogen fragen, was ist in unserer Gemeinde besonders wichtig, nötig? Ich kenne euch in dieser Hinsicht ja nicht, aber ich wage es mal aus einer Palette unterschiedlicher Begabungen und Antworten eine besonders zu nennen, nämlich die des geistlichen Visionärs. Gute Führungskräfte managen und verwalten nicht nur das Vorhandene, sondern haben einen Blick nach vorne. Was soll, was kann mit Gottes Hilfe werden? Was begeistert die Gemeinde? In welche Richtung ziehen Menschen gerne mit? Es braucht Menschen mit der Begabung, ein Zukunftsbild von Gemeinde zu entwickeln und zu präsentieren, sodass andere gerne folgen. Der Erfolg der Willow Creek Gemeinde in Chicago ist natürlich nach dem Segen Gottes und der Führung des Herrn, darauf zurückzuführen, dass es einen von Gott begabten visionären Gründer gab, der viele dafür gewinnen konnte, in eine bestimmte Richtung zu arbeiten. Heute, etwa 40 Jahre später, gibt es dort eine andere Leitung und die Situation der Gemeinde und Gesellschaft ist eine andere. So hat man neu überlegt und der Pastor Dave Dummit, der jetzt der Hauptpastor ist, hat im letzten Jahr mit jüngeren Leitern ein neues Leitbild oder Mission Statement, wie man auch sagt, entwickelt. Und das heißt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, verändere die Welt. Klingt einfach. Irgendwie vertraut, irgendwie angelehnt so an den Missionsauftrag Matthäus 28. Und doch hat es positiv eingeschlagen. Viele fühlten sich mitgenommen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, verändere die Welt. Ein Herz für Gott, ein Herz für die Menschen, die Welt verändern. Eine Zukunftsschau, eine Vision für Gemeinde ist wichtig. Der Baptist Michael Noss hat ein Buch zum Titel Führen geschrieben und darin sagt er, es geht nicht nur darum, das Vorhandene zu verwalten. Es braucht Führer, die eine Vision für die Gemeinde entwickeln und vermitteln. Das ist eine Gnadengabe. Und wenn Paulus sagt, strebt nach den höheren Gaben, dann meine ich für unsere heutige Situation in Gemeinden, das ist eine, für die man beten soll. Vielleicht ist mir das so wichtig, weil ich selbst gerne einer wäre, aber meine Grenzen auch an der Stelle kenne. Ich war eigentlich nie der innovative Anführer, sondern eher der Verwalter. Den braucht es auch. Aber Menschen mit Weitsicht für die Entwicklung der Gemeinde sind eben auch wichtig. Vielleicht braucht es in anderen Gemeindesituationen mehr den Seelsorger oder den Vermittler bei auseinanderstrebenden Kräften. Ihr wisst besser als ich, was in eurer Situation gebraucht wird. Die Vielfalt der biblischen Begriffe für Leiter zeigt uns, Leitung hat eben verschiedene Aspekte, die alle ihren Wert haben. Manche haben die Gabe der Lehre, manche sind Seelsorger, andere können gut Strukturen schaffen und wieder andere haben den inspirierenden Blick für die Zukunft. Es geht nur im Team. Das ist bereichernd. Und manchmal ist es auch anstrengend bei unterschiedlichen Sichtweisen. Aber das ist ein anderes Thema, das Miteinander in der Leitung und mit der Gemeinde dazu kommt, vielleicht noch etwas in den nächsten Wochen. Ein weiterer Hinweis noch zu den Qualifikationen der Ältesten. Neben der Frage der geistlichen Begabungen nennt Paulus besonders in 1. Timotheus 3 und Titus 1 weitere Kriterien. Er sagt beispielsweise, so sollte jemand kein Neubekehrter sein, sondern einen gewissen Weg im Glauben und im Dienst der Gemeinde zurückgelegt haben. Besonnenheit, Gerechtigkeitssinn, Nüchternheit werden genannt. Auch Fähigkeiten, biblisches Wissen und Zusammenhänge zu vermitteln. Weitere sittliche Verhaltensweisen werden genannt. So sollte jemand gastfrei sein, nicht unbeherrscht, nicht habgierig. Er oder sie sollte einen guten Ruf in der Öffentlichkeit haben und ein einwandfreies Verhalten in seiner Familienverantwortung. Ich sage das mal so allgemein, weil damals sicher Männer im Blick waren, wir heute diese Qualifikationen sinngemäß auf Männer und Frauen beziehen. Ich will dieses ganze Themenfeld aber nicht weiter benennen und einsteigen, aber es ist uns ja auch klar, dass für Leitungsaufgaben Menschen in Frage kommen, die vertrauenswürdig sind und einen guten Ruf haben. Nun etwas zu den Aufgaben der Ältesten. Weidet als Hirten die Herde, die euch anvertraut ist, schreibt Petrus. Ich hatte das schon mit den Stichworten führen, versorgen, schützen beschrieben. Es geht darum, das Ganze der Gemeinde, der Menschen, der Entwicklung, der Aufgaben im Blick zu behalten. Und da möchte ich erstmal wieder nennen die Vorstellung, eine Vision zu haben oder zu entwickeln von dem, was werden soll, wozu Gemeinde berufen ist. Und darüber hinaus geht es um einen Blick nach innen und um einen Blick nach außen. Der Blick nach innen, der für Gemeindeleitung wichtig ist. Eine Aufgabe, so wird es auch genannt, ist das Lehren, biblisch gesunde Lehre fördern, selbst etwas dazu sagen können, aber auch beurteilen, wo sich möglicherweise etwas schwierig entwickelt. Biblische Kenntnisse und Urteilsvermögen. Dann das geistliche Wachstum der Einzelnen soll gefördert werden, sodass alle miteinander zur Ehre Gottes leben. Dazu sind geistliche Angebote zu machen, Gruppenveranstaltungen, Gebetszeiten. Mitarbeiter werden gebraucht und müssen gefördert werden. Dann geht es um den Bereich der Beziehung, der Begegnung, der Seelsorge und auch für einen guten Lebensraum Gemeinde sorgen. Da kann man sehr profan an Haus, an Technik, an Finanzen, an den Schutz der Kinder, an Gesundheit und so weiter denken. Das gehört in die Gesamtverantwortung der Ältesten, muss aber nicht alles von ihnen allein geleistet werden. Da sind die Diakone und andere Mitarbeitende gefordert. Und dann der Blick nach außen, das missionarische Anliegen im Blick haben, dass wir Salz und Licht der Welt sind. Wie können wir die Botschaft hinaustragen? Dazu gehört auch das Auftreten in der Öffentlichkeit, die Medienpräsenz, Beteiligung im zwischenkirchlichen Kontext, Kontakte nach außen pflegen, sodass man nicht in seiner frommen Blase nur bleibt. Oder die Frage, wie können wir einladende Gemeinde sein? Wie gehen wir mit Gästen um? Das betrifft auch das Haus, die Ausstattung, Stil der Veranstaltungen. Up-to-date sein, sodass Leute, die als Gäste kommen, sich wohlfühlen. Dafür habt ihr viel getan in der Vergangenheit und das ist gut so. Wie ist das mit dem Zeugnis? Wie können wir Menschen einladen, versuchen für Jesus zu interessieren und zu gewinnen? Welche Angebote bedarfsgerecht machen wir? Und wo können wir diakonisch handeln? Der Blick nach außen, der Blick nach innen, beides gehört zueinander. Über die Aufgaben der Ältesten könnte man noch viel reden, aber ich will es mal bei diesem Überblick belassen. Wichtig ist noch mir, dass die Ältesten sich nicht in Detailaufgaben verlieren, sondern das Gesamte beachten und Details delegieren an die Diakone und andere Mitarbeitende. Darüber muss man immer wieder mal reflektieren. Was ist unser Job als Gemeindeleitung und was ist die Aufgabe der anderen? Sonst zerstreut man sich. Wir nähern uns dem Thema der Berufung bzw. Wahl. Beide Begriffe werden ja bei uns gebraucht. Manche sagen sogar ausdrücklich, habe ich schon gehört, es geht gar nicht um eine Wahl, sondern um eine Berufung. Wie verhält sich das? Ich denke, beides so zu nennen, ist richtig und wichtig. So wie die Bibel Gottes Wort in Menschenworten ist. So wie Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch war. So wie das Abendmahl Brot und Wein ist, aber auch Leib und Blut Christi. Beide Sichtweisen, zwei Sichtweisen auf eine Sache sind wichtig und richtig. Berufung rechnet ein, dass es um ein geistliches Geschehen geht. Der Herr der Gemeinde begabt und stellt Menschen in Aufgaben hinein. Um das erfassen zu können, ist das Nachdenken und Beten wichtig. Eine Offenheit beim Einzelnen und in der Gemeinde, dass Jesus Christus die Berufenen zeigt und bestätigt. In der Apostelgeschichte wird von Antiochia berichtet, dass Paulus und Silas unter Gebet und Fasten ermittelt und zur Mission ausgesandt worden sind. Also es geht um das Gespür für das Führen des Heiligen Geistes. Daneben sprechen wir aber auch von Wahl. Das hat natürlich unter anderem mit unserer demokratischen Tradition zu tun. Aber auch mit der Einsicht, dass Gemeinde aus lauter Geistlichen besteht und ein gemeinsamer Klärungsprozess im Blick auf die Leitung seinen Wert hat. Es ist wertvoll, weil Älteste von der Zustimmung der Gemeinde getragen werden. Es ist auch nötig für ein gelingendes Miteinander. Im Neuen Testament sehen wir öfter, dass Älteste eingesetzt werden, von Paulus, von Timotheus, also von Gemeindegründern und übergeordneten Leitern. Es gibt wohl nicht die einzige Weise, wie Einsetzungen zustande kommen. Neben den rein demokratischen Gepflogenheiten gibt es auch denkbare Möglichkeiten, dass die bisherige Leitung Nachwuchskräfte sieht und mit den Betreffenden spricht, vielleicht sogar Empfehlungen ausspricht. Ich sage das mal mit aller Vorsicht, weil auch da etwas schieflaufen kann. Aber auf der anderen Seite wundert man sich manchmal, wer in rein demokratischen Prozessen alles zur Wahl vorgeschlagen wird. Nicht jede und jeder ist dafür geeignet. Jede Gemeinde muss da ihren Weg finden, wie es auch im Neuen Testament nicht einheitlich geschieht. Anlässlich einer Berufung oder Wahl stehen manche Fragen im Raum. Menschen, die vielleicht in Frage kommen, die fragen sich selber: Ist da etwas, wohin ich geführt werde? Was zieht mich dahin? Wer oder was schiebt mich? Was lässt mich zögern? Höre ich einen Ruf des Herrn? Spüre ich eine geistliche Verantwortung? Da gilt es, sich Zeit zu nehmen, zu beten, nachzudenken, vielleicht auch mit dem einen oder der anderen zu sprechen. Betreffende können sich fragen: Kenne ich eigentlich meine Gaben und auch meine Grenzen? Was könnte ich einbringen? Habe ich eine Vorstellung von dem, wie Gemeinde sich entwickeln sollte? Und bin ich da bereit, Zeit und Kraft zu investieren? Habe ich vielleicht im Bedarfsfall das Ja meines Ehepartners und das Vertrauen der Geschwister? Und bin ich bereit, mich in der Leitungskompetenz weiterzuentwickeln, zum Beispiel durch gute Literatur oder Ältestentagungen? Und könnte das Zusammenspiel mit den anderen, die Älteste sind, passen? Eine Palette mal von Fragen, die jemand sich stellen könnte, der vielleicht in diese Berufung einbezogen ist. Es gibt auch Fragen der Gemeinde, die beruft. Zum Beispiel: Wen kenne ich eigentlich, seine oder ihre Persönlichkeit, Charakter und Gaben, seine Geschichte bei uns? Wen achte ich als eine geistliche Persönlichkeit und wie hat sich das für mich geäußert im Einsatz, in der Bewährung? Wem traue ich zu, Gemeinde zu leiten? Und auch, welche Gabenträger brauchen wir bei uns? Welche fehlen eventuell? Ein guter Mix wäre ja hilfreich. Nicht nur innovative Vorwärtsstürmer, auch Lehrer, auch Verwalter, Seelsorger und so weiter werden gebraucht. Und wen sehe ich im Nachdenken und Beten als von Gott berufen? Soweit mal einige Überlegungen zum Thema. Es gibt, wie ich anfangs sagte, noch mehr, aber auf diese habe ich mich mal für heute konzentriert. Und ihr seid dran, in den nächsten Wochen zu überlegen, wie Gott euch da führt. Zum Schluss noch zwei biblische Worte und Gedanken. Einen hat Jesus selbst ausgesprochen. Er hat gesagt: Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und das gilt nicht nur für Missionare, das gilt auch für Leute, die in Gemeindeverantwortung tragen. Also betet. Und das zweite Wort lesen wir von Paulus in 2. Korinther 4, Vers 7. Da sagt er: Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Kann man auf sich wirken lassen. Und das macht demütig. Aber es macht auch zuversichtlich, weil er, der Herr, das gibt, was gebraucht wird. Und so segne euch der Herr in all euren Berufungsprozessen, die anstehen. Amen. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den Herrn der Gemeinde, als den, der begabt und der beruft, der Gemeinde in Stand setzt durch seine Leute, sodass jeder seinen Platz darin findet. Und so bitten wir auch miteinander für anstehende Berufungsprozesse. Heute für einen Pastor, demnächst für Älteste, für Gemeindeleitung. Und wir bitten dich um deinen Segen, dass du es gut machst, dass Gemeinde blüht. Wir vertrauen dir, dass du das tun wirst. Amen.